Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des NeoCast. Wenn Sie mehr zu dem Thema Ernährung in der Schwangerschaft wissen wollen, dann bleiben Sie unbedingt dran. Was ist das Besondere an dem heutigen Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene? Heute habe ich keine Gäste, sondern Lukas Opitz und Tim Lindner vom Gymnasium Bürgerwiese in Dresden führen uns durch die Thematik. Der Podcast ist das Ergebnis eines Projektes, welches die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene schon seit einigen Jahren gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen an zwei Gymnasien in Dresden durchführt. Im Rahmen ihres vertieften Ethikunterrichtes suchen Schüler beider Gymnasien ein Jahr lang das Uniklinikum hier in Dresden. Einmal im Monat beleuchten verschiedene Experten unterschiedliche Aspekte, die für ein gesundes Aufwachsen der kommenden Generation von Bedeutung sind. Neben Medizinern aus der Pränataldiagnostik, Geburtshilfe und Neonatologie berichteten zum Beispiel die Leiterin des Jugendamtes oder ein Familienrichter aus ihrem Alltag. Aber auch das Thema Organspende oder Drogenkonsum in der Schwangerschaft wird von Expertinnen beleuchtet. Das jeweilige Thema wird dann im Rahmen des regulären Unterrichtes gemeinsam mit der Ethiklehrerin weiter diskutiert. Im Verlaufe des Projektes haben die Schüler die Möglichkeit, sich mit einer Thematik vertieft zu beschäftigen und stellen diese am Ende des Schuljahres vor. Der heutige Podcast war das Ergebnis der Arbeit von Lukas und Tim, denen ich hiermit das Wort übergeben möchte. Hallo Lukas und Tim.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neonatologie to go. Ich bin Lukas und heute mit dabei ist mein Kollege Tim Lindner. Er ist besonders gut mit der Pränatalmedizin vertraut und hat mir bei der Recherche von diesem Thema geholfen. Insbesondere kennt er sich mit den Auswirkungen von Unter- und Überernährung während der Schwangerschaft auf die kindliche Entwicklung aus. Heute geht es nämlich um die Frage, wie wirkt sich die Ernährung während der Schwangerschaft auf die Entwicklung von Neugeborenen aus? Das Thema hat mir in der Recherche sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Legen wir los. Kommen wir erst einmal zur Begriffsklärung. Was ist eigentlich die pränatale Medizin? Das Zentrum für pränatale Medizin Leipzig beschreibt den Begriff folgendermaßen.
Die pränatale Medizin umfasst alle Untersuchungen und Behandlungen des ungeborenen Kindes und der werdenden Mutter während der Schwangerschaft.
Gut, wenn wir das wissen, kommen wir zurück zu unserer Anfangsfrage. Die heutige These lautet, eine ausgewogene Ernährung sowie der Verzicht auf Alkohol während der Schwangerschaft tragen maßgeblich zur langfristigen neurologischen Entwicklung von Neugeborenen bei. Diese These versuchen wir im Laufe der Podcast-Folge zu überprüfen. Erstmal schönen guten Tag an dich, Tim Lindner.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Ernährungsbedürfnisse während der Schwangerschaft.
Um zu verstehen, wie sich die Ernährung während der Schwangerschaft auf die Entwicklung von Neugeborenen auswirkt, müssen wir zunächst die Ernährungsbedürfnisse in dieser Zeit ansehen. Denn diese verändern sich im Laufe der Schwangerschaft.
Ja, aber bevor wir starten, ich habe noch einen wichtigen Satz der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der lautet, nicht für zwei essen, sondern für zwei denken. Diesen Satz sollte man im Hinterkopf behalten. Es kommt nämlich nicht nur auf die Menge an, es kommt vor allem darauf an, was man isst.
Okay, gut. Lass uns anfangen. Laut der DGE steigt der Energieverbrauch in der Schwangerschaft. Das liegt vor allem an der Gewebebildung vom Kind. Anders als vermutlich von vielen erwartet, gibt es im ersten Trimester noch keinen wirklichen Anstieg des Energiebedarfs. Im zweiten Trimester hat man dann jedoch einen zusätzlichen Bedarf von 250 Kilokalorien pro Tag und im dritten Trimester steigt der Bedarf dann pro Tag auf 500 Kilokalorien.
Genau, und damit sich diese Zahlen besser einordnen lassen, wäre es wichtig, die empfohlene Energiezufuhr für eine normale Frau mit anzumerken. Diese beträgt etwa 1500 bis 2000 Kilokalorien pro Tag und ist abhängig von körperlicher Aktivität, Größe, Gewicht und so weiter.
Das sind natürlich auch nur Richtwerte der DGE. Jeder Körper ist individuell und wenn die körperliche Aktivität in der Zeit sich verändert, verändern sich die Empfehlungen.
Ja genau, das ist auch nochmal wichtig anzumerken.
Um vielleicht auch nochmal die DGE einzuordnen, die DGE ist eine unabhängige wissenschaftliche Fachgesellschaft, die dem Gemeinwohl und der Wissenschaft verpflichtet ist. Das erhöht natürlich die Neutralität, da sie eher weniger eigene Interessen verfolgt.
Jedoch muss man auch bedenken, dass die DGE manchmal dafür kritisiert wird, dass sie nicht aktuell genug ist. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse fließen nicht unbedingt zeitnah ein. Machen wir weiter. Nicht zu vergessen ist der erhöhte Flüssigkeitsbedarf, um die gesteigerte Blutmenge und Fruchtwasserbildung zu unterstützen. Da empfiehlt das deutsche Unternehmen REA in ihrem REA-Block mindestens 2-3 Liter Wasser pro Tag. Kannst du das bestätigen?
Ja, die DGE empfiehlt insgesamt durch Getränke, feste Nahrung und Oxidationswasser etwa 2,7 Liter pro Tag. Das sind also ungefähr gleiche Werte. Um das vielleicht nochmal einordnen zu können.
Das Bundesministerium für Ernährung empfiehlt Erwachsenen im Durchschnitt 1,5 Liter täglich zu trinken.
Der Flüssigkeitsbedarf erhöht sich also um etwa 1 Liter.
Natürlich ist es in der Schwangerschaft wichtig, Nährstoffe für die Zellbildung zu sich zu nehmen. Das Gesundheitsmagazin Helios empfiehlt dafür die Nutzung von Vitamin B9, also Folsäure. Diese ist vor allem wichtig für Zellteilung und Zellwachstum im Körper. Man findet sie vor allem in grünem Blattgemüse, Vollkornprodukten, Hülsefrüchten und so weiter. Bei einem Mangel hat das Kind ein höheres Risiko für Neuralohrdefekte, also einen offenen Rücken.
Genau. Hier empfiehlt die DGE für Schwangere ungefähr 550 Mikrogramm Folsäure pro Tag aufzunehmen. Aber auch Vitamin B12 ist wichtig für das Zellwachstum und außerdem für die Blutbildung. Durch eine Unterversorgung könnte es zu einer Blutarmut kommen, was zu einem Sauerstoffmangel führen kann.
Ja, Vitamin B12 ist vor allem in tierischen Produkten enthalten, wie zum Beispiel in Eiern, Fisch oder auch Milchprodukten.
Dort sollte man aber darauf achten, dass die Milch pasteurisiert ist, da sonst das Risiko für eine Infektion steigt. Das empfiehlt das Landeszentrum für Ernährung Baden-Württemberg.
Neben Folsäure und Vitamin B12 ist Magnesium sehr nützlich. Es ist an nahezu allen aufbauenden Prozessen beteiligt. Es unterstützt die Funktion von Muskeln und Nerven und spielt eine zentrale Rolle bei der Aktivierung von Enzymen, was bei der Proteinbiosynthese sehr wichtig ist. Außerdem ist es wichtig für Zähne und Knochen. Habe ich noch etwas vergessen?
Naja, man kann vielleicht noch sagen, dass es eine beruhigende Wirkung hat, was in der Schwangerschaft vielleicht auch ganz wichtig ist. Und man findet Magnesium vor allem in Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchten, aber auch wieder in grünem Blattgemüse.
Es gibt aber auch Nährstoffe, bei denen man mit dem Konsum aufpassen sollte, da sie sonst positive Effekte in negative Effekte umdrehen. Einer dieser Nährstoffe ist das Jod. Der Jodbedarf steigt in der Schwangerschaft an, da es eine erhöhte Produktion von Schilddrüsenhormonen der Frau gibt. Bei einem Jodmangel erhöht sich das Risiko für Früh- und Fehlgeburten. Außerdem kann es auch zu Skelettmissbildungen kommen.
Man muss aber auch aufpassen. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung kann bei einer Überversorgung von Jod das Kind eine Unterfunktion der Schilddrüse ausbilden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt deshalb 100 bis 150 Mikrogramm Jod pro Tag. Jod befindet sich übrigens in Fertiggerichten, in denen jodiertes Speisesalz verarbeitet wurde. Aber auch in Algen. Wichtig für die Gehirnentwicklung, Nervenentwicklung und insbesondere der Sehnerventwicklung sind Omega-3-Fettsäuren. Vor allem die Fettsäure DHA. Man findet DHA vor allem in fettigem Tiefseefisch.
Genau, aber was viele auch nicht wissen, Fische bekommen ihr Omega-3 aus Mikroalgen. Daher kann man auch mit dem Verzehr von Mikroalgen Omega-3 zu sich nehmen und muss nicht unbedingt Fisch essen.
Und wenn wir einmal bei der tierischen Nahrung sind, man sollte Fisch und Fleisch nicht roh essen, damit man Infektionen vorbeugen kann.
Rohe tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Eier und Molkereiprodukte aus Rohmilch können Parasiten wie Toxoplasmoserreger oder Bakterien wie Listerien übertragen und schwerwiegende Folgen für das Ungeborene haben.
Ja, und Gemüse und Obst sollte gründlich abgewaschen werden. Also alle Produkte, die mit Tieren oder dem Boden Kontakt hatten, sollten gründlich gesäubert werden.
Einfluss von Mangelernährung.
Nachdem wir jetzt die Ernährungsbedürfnisse besprochen haben, schauen wir uns zwei Extreme an, die leider häufiger vorkommen, als man denkt. Unterernährung und Überernährung. Beginnen wir mit der Unterernährung. Ich habe gelesen, dass Unterernährung während der Schwangerschaft das Risiko für Diabetes beim Kind erhöhen kann. Kannst du das bestätigen?
Das stimmt. Eine Studie der Medizinischen Universität Wien hat gezeigt, dass Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft unterernährt waren, ein höheres Risiko haben, im späteren Leben am Diabetes zu erkranken.
Interessant. Gibt es auch Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung?
Ja, Susanne de Roy von der Universität Amsterdam fand heraus, dass Menschen, die während der Schwangerschaft unterernährt waren, im Alter von 60 bei kognitiven Tests schlechter abschnitten als Gleichaltrige, die mit einem normalen Gewicht geboren wurden.
Das bedeutet, dass die Auswirkungen erst im Alter sichtbar werden.
Genau, bei denselben Personen traten die Unterschiede in jüngeren Jahren, etwa mit 19, nicht auf.
Gab es dann auch später Unterschiede in der sexuellen Entwicklung?
Ja, Christopher Kutzawa von der Northwestern University in den USA untersuchte Männer, die in den 80er Jahren auf den Philippinen geboren wurden. Er stellte fest, dass unterernährte Befragte später geschlechtsreif wurden als Gleichaltrige, die normal ernährte waren.
Das zeigt natürlich auch wieder, wie wichtig eine ausreichende Ernährung in der Schwangerschaft ist.
Absolut. Eine Studie zum niederländischen Hungerwinter zeigte auch, dass Unterernährung in der Schwangerschaft das Risiko für Anomalien des zentralen Nervensystems wie Spina bifida erhöht. Das ist eine Krankheit, bei der sich die Wirbelsäule teilt.
Gab es dann auch geschlechtsspezifische Unterschiede?
Ja, bei betroffenen Männern war das intrakranielle Volumen etwa 5% kleiner, während bei Frauen solche Unterschiede nicht gefunden wurden.
Also für die Zuhörer, intrakraniell bedeutet innerhalb des Schädels. Also das Volumen innerhalb des Schädels hat sich um 5% verkleinert. Das könnte natürlich bedeuten, dass männliche Embryonen stärker auf fetale Programmierungen reagieren.
Möglich.
Es gibt ja viele Diskussionen über vegane Ernährung in der Schwangerschaft, da diese auch oft mit Mangelernährung assoziiert wird. Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung war ganz klar davor, Kinder vegan zu ernähren. Es kann schnell zu Mängeln an Energie, Protein, Eisen, Kalzium, Jod und vor allem Vitamin B12 kommen.
Und das hat ja ernsthafte Folgen, wie wir vorhin schon besprochen haben.
Ja, absolut. Ein Mangel kann zu Blutbildungsstörungen, Wachstumsverzögerungen oder neurologischen Schäden führen. Kinderarzt Stefan Eber warnt auch Schwangere davor, sich rein vegan zu ernähren, wegen möglicher Gehirnfunktionsstörungen beim Baby.
Vitamin B12 spielt da eine Schlüsselrolle, richtig?
Genau, wir hatten es ja oben auch schon besprochen, dass Vitamin B12 sehr wichtig ist und es ist entscheidend für die Gehirnentwicklung des Babys und steckt fast nur in tierischen Produkten wie Fleisch oder Milch. Ein Mangel in der Schwangerschaft kann zu bleibenden Hirnschäden führen. Selbst hohe Dosen später helfen dann oft nicht mehr.
Was rät man denn dann Frauen, die trotzdem vegan leben wollen?
Dann ist eine sehr sorgfältige Planung nötig, schon vor der Schwangerschaft. Eine sichere Versorgung mit Vitamin B12, Eiweiß, Spurenelementen und Fettsäuren muss durch hochwertige Nahrungsergänzung abgedeckt werden.
Ja, wir haben jetzt viel über die Auswirkungen gesprochen. Gibt es denn konkrete Daten, wie sich vegane Ernährung in der Schwangerschaft auswirkt?
Ja, zum Beispiel eine dänische Studie mit rund 67.000 Schwangerschaften zeigt, Babys vegan lebender Frauen waren im Schnitt 240 Gramm leichter. Außerdem war das Risiko für Präeklampsie, also Bluthochdruck in der Schwangerschaft, erhöht. Wahrscheinlich wegen der niedrigen Proteinzufuhr.
Das klingt nach einem echten Risiko für das Kind.
Ist es auch. Der Kinderarzt empfiehlt deshalb zumindest vegetarische Ernährung, also mit Eiern, Milchprodukten und Fisch.
Trotzdem muss man sagen, dass eine vegane Ernährung während der Schwangerschaft grundlegend möglich ist. Diese erfordert aber eine sorgfältige Planung und eine ausgewogene Ernährung, um einen Mangel an wichtigen Nährstoffen zu vermeiden. Außerdem empfiehlt die DGE bei veganer Ernährung, sich auf die kritischen Nährstoffe testen zu lassen.
Genau so ist es.
Einfluss von Überernährung.
Während die Unterernährung oft unterschätzt wird von vielen, ist auf der anderen Seite auch eine zu üppige Ernährung in der Schwangerschaft keineswegs harmlos. Viele werdende Mütter glauben, sie müssten für zwei essen. Doch das kann schnell zu einer Überversorgung führen. Das normale Geburtsgewicht liegt bei etwa 3000 bis 4000 Gramm, während die durchschnittliche Körpergröße eines Neugeborenen zwischen 50 und 55 cm beträgt. Babys von übergewichtigen Müttern sind jedoch bei der Geburt häufig deutlich schwerer und größer als empfohlen.
Genau, das nennt man fetale Makrosomie. Das kann auch die Geburt erschweren und ist einer der Hauptgründe, warum bei adipösen Schwangeren die Kaiserschnittsrate höher ist.
Als ich im Internet recherchiert habe, bin ich auch darauf gestoßen, dass das Risiko für Missbildungen steigt. Stimmt das?
Ja, laut dem Magazin Helios haben Kinder übergewichtiger Frauen statistisch gesehen häufiger Fehlbildungen. Außerdem wird der Ultraschall durch das vermehrte Fettgewebe erschwert, was die Diagnostik zusätzlich verkompliziert.
Das erhöht natürlich dann die Probleme für die Ärzte. Gibt es dann auch langfristige Folgen für das Kind?
Auf jeden Fall. Eine Studie der Universität Lund zeigt, dass Kinder übergewichtiger Mütter aufgrund ihres erhöhten Geburtsgewichts ein gesteigertes Risiko für verschiedene Krebsarten im späteren Leben haben. Außerdem gibt es ein Risiko für Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und auch Schlaganfälle.
Und was ist mit dem plötzlichen Kindestod? Auch dort gibt es einen Zusammenhang mit der Überernährung, oder?
Stimmt. Bei einem BMI, also das Verhältnis zwischen Körpergewicht und Körpergröße, von 30 bis 34,9 steigt das Risiko bereits um 10%. Bei einem BMI über 40 sogar um 39%. Um das einordnen zu können, das normale BMI ist bei einem Erwachsenen von 18,5 bis 24,9.
Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass diese Risiken entstehen?
Übergewicht verändert viele Prozesse im Körper der Schwangeren. Zum Beispiel steigt das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes, also die Störung des Blutzuckerstoffwechsels in der Schwangerschaft. Dies wiederum führt zu erhöhtem Blutzucker beim Kind, wodurch das Kind mehr Insulin produziert, dadurch wächst es übermäßig schnell und die Stoffwechselregulation kann langfristig gestört sein.
Und das betrifft nicht nur das Gewicht, oder?
Genau, es gibt auch epigenetische Veränderungen, also Veränderungen, die die Genaktivität beeinflussen. Diese können dazu führen, dass das Kind später selbst eher zu Übergewicht oder Stoffwechselkrankheiten neigt.
Gibt es denn noch andere Auswirkungen durch Überernährung in der Schwangerschaft?
Ja, chronische Entzündungsprozesse durch Adipositas können die Plazentafunktion stören. Das kann zu einer schlechteren Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen führen. Ein Risiko für Präeklampsie.
Ich habe mal gelesen, dass sogar der Geschmackssinn des Kindes beeinflusst werden kann.
Das stimmt. Ein Überangebot an Zucker und Fett in der Ernährung der Mutter kann schon im Mutterleib die Geschmacksvorlieben und Appetitregulation des Kindes prägen. Das kann dann später zu Übergewicht führen.
Wie viel Einfluss die Ernährung der Mutter schon vor der Geburt hat auf das Kind?
Absolut. Deshalb ist eine bewusste Ernährung in der Schwangerschaft so wichtig für Mutter und Kind.
Alkohol in der Schwangerschaft.
Um dieses Thema bestmöglich aufklären zu können, haben wir ein Interview mit einem Experten gemacht, der sich extrem gut mit diesem Thema auskennt. Professor Dr. Chahib Birdi. Er ist leitender Oberarzt für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik. Er arbeitet seit 8 Jahren in der Uniklinik Dresden und ist zuständig für Risikoschwangerschaften und die Gesundheit von kranken, ungeborenen Kindern. Laut eigener Aussage werden in der Woche tausende schwangere Frauen im Kreißsaal betreut und ungefähr 2500 Babys werden dort pro Jahr geboren.
Um die Folgen vom Alkoholkonsum besser verstehen zu können, haben wir Dr. Birdier erstmal gefragt, was der Alkohol grundsätzlich mit dem menschlichen Körper macht.
Daraufhin hat er uns erklärt, dass Alkohol erstmal eine Substanz ist, die grundsätzlich schon nicht ganz ohne ist für den menschlichen Körper und auch Nebenwirkungen mit sich bringt. Beim Kind der schwangeren Frau muss man beachten, dass die Auswirkungen pro Trimester sich unterscheiden. Herr Birdier sagt dazu Folgendes.
Und das Allerwichtigste ist die Embryonalphase, also ersten 12 bis 14 Wochen, wo die Organbildung passiert in der Gebärmutter. Und das Alkohol kann das vor allem im Gehirnbereich die Zellen zerstören und zu einer Hirnentwicklungsstörung führen. Und dann gibt es Zweittrimenon, so Mitte der Schwangerschaft bis Ende 6. Monat. Und da kann das zu Wachstumsstörungen führen, dass das Baby nicht mehr wächst. Vor allem, wenn es regelmäßig konsumiert wird. Und in höheren Wochen, in höchsten Wochen, dann ist das wiederum das Gehirn, dass die Hirnentwicklung und Kopfentwicklung zerstört werden kann.
Genau. Kurz zusammengefasst kann man sagen, im ersten Trimester schädigt Alkohol besonders die Organ- und Gehirnentwicklung. Im zweiten Trimester steigt das Risiko für Wachstumsstörungen. Und im dritten Trimester gefährdet Alkohol weiterhin das Hirnwachstum, da sich das Gehirn bis zur Geburt weiterentwickelt und dann auch darüber hinaus.
Wichtig ist es zu sagen, es gibt kein Trimester, in dem die Auswirkungen schwächer sind. In jeder Phase bringt der Alkoholkonsum erhebliche Folgen mit sich.
Auf die Frage, welche Langzeitfolgen der Alkoholkonsum hat, erklärte uns Dr. Birdier FAS, das fetale Alkoholsyndrom. Dies ist eine irreversible Langzeitfolge. Kinder mit FAS haben typische Merkmale wie eine flache Nase, eine erweiterte Oberlippe oder auch eine Mikrozephalie. Das ist ein kleiner Kopf, dieser ist durch die Wachstumsstörungen vom Alkoholkonsum entstanden.
Ja, vielleicht noch anzumerken ist, dass FAS auch meist mit einer geistlichen Behinderung verbunden ist. Dadurch, dass der Kopf nicht genug gewachsen ist, konnte sich das Gehirn auch nicht ausreichend weiterentwickeln. Zusätzlich zu FAS gibt es auch noch FASD. Was der Unterschied zwischen den beiden ist, erklärt Herr Berger so.
Es ist, wie Sie auch mit den Namen erwähnt haben, das ist so ein Spektrum. Das heißt, wir können ja nicht vorab sagen, wie eine Glaskugel zu haben, wie weit das Baby oder das Kind oder später erwachsene Mensch betroffen ist.
Ja.
Und wenn das Spektrum groß ist, dann nennt man das auch als Spektrum. Ja. Es kann sein, dass ein Kind nicht nur diese Gesichtsmerkmale hat, aber auch schwerstbehindert ist. Es kann aber sein, dass es nur Gesichtsveränderungen ist, dass das Kind ein normales Leben führen kann, aber mit anderen Problemen wie Aggressivität oder Konzentrationsstörungen.
Um den Mythos aufzuklären, ob ein Glas Wein nicht schadet, haben wir ihn gefragt, ob es eine kleine Toleranz gibt beim Alkoholkonsum. Herr Bierdier antwortete ganz klar.
Da ist kein Spielraum, es ist einfach null. Die Antwort ist null. Es ist nicht zu tolerieren und das ist auch nicht zu empfehlen. So ein bisschen macht nichts, gibt es nicht. Und das ist gefährlich, auch mit dem ersten Schluck.
Ein anderer Mythos ist das sogenannte Alles-oder-nichts-Prinzip in den ersten 14 Tagen nach der Befruchtung. Also das heißt, wenn die befruchtete Eizelle stark beschädigt wäre, würde sie sich gar nicht erst in der Gebärmutter einnisten. Sie würde dann einfach mit einer etwas verspäteten Regelblutung wieder ausgeschieden werden. Oft merkt man dabei nicht einmal, dass man schwanger war. Wenn man nach diesen ersten 2 Wochen aber immer noch schwanger ist, bedeutet das, dass sich die Eizelle gut entwickelt hat, also geht es dem Baby eigentlich gut. Hören wir uns kurz an, was Herr Bedier dazu gesagt hat.
Es ist so, wenn ein Embryo von ersten Phasen bis auf späteren Phasen geschädigt ist, es muss nicht durch nur Alkohol sein, aber es kann durch eine Infektion sein oder das Baby hat vielleicht eine genetische Störung. Wenn da ein Problem entstanden ist, wodurch das Baby auch geschädigt ist, kann das zu einer Fehlgeburt führen. Und wenn es eine Fehlgeburt sein sollte, dann passiert das meistens innerhalb der ersten 12 Wochen. Es kann in den ersten 2 Wochen sein, aber auch in der 14., 16., 8. Woche sein.
Durch diese Antwort hat sich für uns natürlich auch die Frage gestellt, ob sich Frauen Sorgen machen müssen, wenn sie, bevor sie wussten, dass sie schwanger sind, noch Alkohol getrunken haben. Herr Bierdier ist der Meinung, dass vor allem die Aufklärung wichtig ist. Aber hören Sie selbst.
Sie muss aufgeklärt werden, weil sie doch Alkohol konsumiert hat. Sie wusste nicht, dass sie schwanger ist, oder sie wusste das und aber trotzdem gemacht. Und die Risiken ja sind da. Was wir hier empfehlen ist, dass wir rechtzeitig nach dem Baby schauen. Und wenn das Baby noch lebt und dass sie kein Fehlgeburt hatte und die Organe in Ordnung sind, dann wollen wir sie auch beruhigen.
Wir wollten außerdem wissen, wie Ärzte und Hebammen damit umgehen, wenn Alkohol im Spiel ist.
Genau, und außerdem, welche Unterstützungssysteme es dann für diese Frauen gibt.
Herr Bierdier hat uns dann erstmal erklärt, dass es eine allgemeine Grundversorgung während der Schwangerschaft gibt. Wenn dann dort festgestellt wird, dass es ein Suchtproblem gibt, kann man sich an eine Suchtambulanz wenden. Wie das dann abläuft, erklärt Herr Bierdier so.
Sie kriegen einen Termin, es gibt eine Suchtambulanz. Oder wir bieten das an, wenn Sie das wollen. Und durch diese Anbindung wird ein Plan gemacht mit den Schwangeren, wie das dann weitergeht. Und wir wollen sie auch psychologisch mit betreuen und unterstützen. Und da haben wir unseren Profi-Psychologinnen und Psychologen. Und weil das Baby insgesamt gefährdet ist, wollen wir das Baby hier mit betreuen. Also mit öfteren Ultraschallkontrollen und Untersuchungen der Frau hier in unserer Ambulanz.
Das waren die Kernaussagen aus dem Gespräch mit Professor Dr. Bierdier. Das Gespräch in Originallänge gibt es dann am Ende. Gut, halten wir die Aussagen aus dem Podcast nochmal fest. In der Schwangerschaft sollte man vor allem eine ausreichende Zufuhr von Folsäure, Vitamin B12, Magnesium, Jod und Omega-3-Fettsäuren haben. Außerdem sollte man kein rohes Fleisch essen oder rohe Milch konsumieren. Obst und Gemüse sollten gründlich vor dem Verzehr gewaschen werden.
Ja, Zu beachten ist außerdem, Kinder von unterernährten Müttern haben später eine höhere Wahrscheinlichkeit, Diabetes zu entwickeln. Außerdem kann die Unterernährung für das Kind auch langfristig kognitive Folgen haben.
Zudem muss man bei einer veganen Ernährung in der Schwangerschaft aufpassen. Es birgt ein hohes Risiko für Mängel an Energie, Protein, Eisen, Calcium, Jod, Zink und vor allem Vitamin B12. Man sollte daher Supplemente zuführen.
Beim Thema Überernährung muss man sagen, dass übergewichtige Mütter häufig zu schwere oder zu große Babys gebären, was Geburt und Diagnostik zum Beispiel durch Ultraschall erschwert. Außerdem kann es langfristige Gesundheitsrisiken für das Kind mit sich bringen, wie ein gesteigertes Risiko für verschiedene Krebsarten, Bluthochdruck oder Typ 2 Diabetes.
Beim Alkoholkonsum in der Schwangerschaft gibt es keine Alkoholkonsumtoleranz. Jeder Tropfen ist schädlich. Wenn man Alkohol getrunken hat, sollte man sich aufklären lassen und eine Untersuchung machen. Wichtig in der Schwangerschaft ist jedoch, sich nicht verrückt zu machen.
Genau, eine ausgewogene Ernährung ist schon sehr positiv für das Kind.
Damit sind wir schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge über die pränatale Medizin hat euch gefallen. Vielen Dank an dich, Tim Lindner, dass du die heutige Folge begleitet hast und bei der Recherche geholfen hast.
Ja, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass du den Podcast organisiert hast.
Außerdem wollte ich mich nochmal bedanken für das Interview mit Dr. Chahid Birdir. Wie bereits erwähnt, jetzt gibt es das gesamte Interview in voller Länge. Schönen guten Tag, Herr Dr. Birdir. Vielen Dank für dieses Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns das Interview zu führen. Könnten Sie sich bitte erstmal kurz vorstellen und uns etwas über Ihren Hintergrund in der pränatalen Medizin erzählen?
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich auch das zusammen mit euch durchführen kann. So, mein Name ist Chahid Birdir. Ich leite die Abteilung für Geburtshilfe und Pränatalmedizin hier an der Uniklinik. Ich bin mittlerweile seit 8 Jahren hier in Dresden in dieser Klinik tätig. Mache ich meinen Job super gerne. So, ich bin zuständig von Risikoschwangerschaften, kranken, ungeborenen Kinder und denen Gesundheit. Und wir betreuen tausende Schwangeren in unserer Ambulanz in der Woche. Und wir haben unsere Kreißsaal. Wir haben ungefähr 2500 Babys pro Jahr, die in unsere Abteilung kommen, dass die Frauen auch uns Vertrauen schenken. Genau, so kurz über mich.
Interessant. Um nachher die Auswirkungen besser verstehen zu können, erklären Sie uns doch bitte erstmal, welchen Einfluss der Alkohol generell auf den menschlichen Körper hat.
So, Alkohol ist eine Substanz natürlich, was für den menschlichen Körper nicht ganz ohne ist, hat Nebenwirkungen. Und das ist deswegen in der Schwangerschaft besonders zu überlegen, besprechen.
Und können Sie dann erstmal die Auswirkungen auf das Kind der schwangeren Frau erläutern?
Gerne. So, das ist dann meine erste Folie, was ich hier vorbereitet habe. Also, wir haben eine Gesellschaft, heißt DGGG, Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und sie haben was veröffentlicht. Das war vor 2 Jahren. Und das Ziel ist 0 Promille in der Schwangerschaft. So, es muss ein Alkoholverzicht in der Schwangerschaft geben. Es geht nicht, haben wir eine Party gehabt oder so ein Abendessen, so ein Glas Weinchen oder ein Bierchen, das macht nichts. Es ist nicht so. Alkohol ist in der Schwangerschaft gefährlich, vor allem beim ungeborenen Kind. So, was macht das? Zeige ich Ihnen. So, die Schwangerschaft hat 3 Phasen. Das nennen wir Trimenon. 1. Trimenon, 2. Trimenon, 3. Trimenon. Und in jedem Trimenon gibt es eine Auswirkung von Alkohol. Und das Allerwichtigste ist die Embryonalphase, so ersten 12 bis 14 Wochen, wo die Organbildung passiert in der Gebärmutter. Und das Alkohol kann das vor allem im Gehirnbereich die Zellen zerstören und zu einer Hirnentwicklungsstörung führen.
Sie haben jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen. Wir wollten jetzt fragen, ob es eine Rolle spielt, in welchem Trimester jetzt genau Alkohol konsumiert wird.
So, in allen Trimester gefährlich.
Also sind die Auswirkungen dann zum Beispiel stärker in einem besonderen Trimester oder ein bisschen schwächer?
Nee, das ist genauso stark in jeder Woche oder Tag in der Schwangerschaft. Aber pro Trimenon, wie ich meine, dann ist die Auswirkung ein bisschen anders.
Ja.
So in der Entwicklungsphase der Organen, das betrifft meistens Hirnzellen. Und dann gibt es Zweittrimenon, so Mitte der Schwangerschaft bis Ende sechsten Monat. Und da kann das zu Wachstumsstörungen führen, dass das Baby nicht mehr wächst. Vor allem, wenn es regelmäßig konsumiert wird. Auch wenn es wenig ist, zum Beispiel ein Glas Wein pro Nacht oder abends. Mhm. Das geht gar nicht. Und in höheren Wochen, in höchsten Wochen, dann ist das wiederum das Gehirn, dass die Hirnentwicklung und Kopfentwicklung zerstört werden kann durch Alkohol. Und das ist dann natürlich erheblich schlecht für das Ungeborene und Neugeborene.
Okay, also in dem ersten Trimester werden die Gehirnzellen zerstört und im dritten Trimester, da wird doch auch die Gehirnentwicklung geschädigt, oder?
Genau, weil das Gehirn bei Menschen sich kontinuierlich entwickelt.
Mhm.
Es ist nicht so, dass wir in die Welt kommen und das Gehirn ist dann fertig gebildet, dass wir direkt sprechen können oder laufen können. So diese Entwicklung läuft ja weiter. Und in der ersten Phase wird das Gehirn erstmal gebildet mit den Zellen. Und wenn es gebildet ist, muss es sich auch gesund wachsen. Und dieser gesunde Wachstum von Gehirn und auch Kopf ist nicht zu erwarten bei regelmäßigem Alkoholkonsum im dritten Trimester.
Okay.
Und können Sie dann nochmal bitte erläutern, welche Langzeitfolgen das jetzt hat, also auch wenn das Kind dann geboren ist?
So, das Allerschlimmste, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist sogenannte fetales Alkoholsyndrom. Das nennt man auch FAS oder FAS. Und wenn das mal passiert, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Das heißt, das ist ein Problem, entsteht durch Alkoholkonsum. Und wenn es einmal da ist, dann wird das Baby damit leben müssen. Und das ist ein Langzeitschaden fürs dein Baby oder für das Neugeborene.
Okay, also wie sieht das genau jetzt aus, dieses FAS? Was ist denn mit dem Kind?
So, FAS hat solche Bilder. Es gibt bei fetales Alkoholsyndrom bestimmte Gesichtsmerkmale. So, die sehen nahezu ähnlich aus, diese Babys, auch als Kleinkind. Und wenn man so ein Kind sieht, dann kann man denken, okay, da war ein Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. So, es gibt so eine flache Nase zum Beispiel und dann obere Lippe ist ein bisschen erweitert als sonst, wie Sie hier sehen können.
Ja.
Sie haben solchen Ohren von der Spitze ein bisschen gebeugt nach hinten und im Kopfbereich sieht man, dass der so eine genannte Mikrozephalie ist, so kleiner Kopf.
Ja.
Weil das Gehirn nicht ordentlich gewachsen ist, damit ist der Kopf auch nicht gewachsen. Und dann sieht man so ein typisches Bild bei dem fetalen Alkoholsyndrom. Das ist auch meistens mit auch Behinderungen verbunden.
Okay, es gibt ja auch noch das FASD, diese fetale Alkoholspektrumstörung. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen den beiden?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist, wie Sie auch mit den Namen erwähnt haben, das ist so ein Spektrum. Das heißt, wir können ja nicht vorab sagen, wie eine Glaskugel zu haben, wie weit das Baby oder das Kind oder später erwachsener Mensch betroffen ist.
Ja.
Und wenn das Spektrum groß ist, dann nennt man das auch als Spektrum.
Ja.
Es kann sein, dass ein Kind nicht nur diese Gesichtsmerkmale hat, aber auch schwerstbehindert ist. Es kann aber sein, dass es nur Gesichtsveränderungen ist, dass das Kind ein normales Leben führen kann, aber mit anderen Problemen wie Aggressivität oder Konzentrationsstörungen oder in der Schule später keinen Erfolg zu schaffen oder verminderte IQ. So, das ist ein großes Spektrum.
Okay, ich verstehe. Also es ist einfach mehr gefächert und die Auswirkungen sind einfach viel breiter.
Genau, genau.
Okay.
Ja, nochmal darauf zurückzukommen, es gibt keine Menge an Alkohol, die man konsumieren sollte. Und da ist kein Spielraum.
Da ist kein Spielraum, es ist einfach null. Die Antwort ist null. Es ist nicht zu tolerieren und das ist auch nicht zu empfehlen. So ein bisschen macht nichts, gibt es nicht. Und das ist gefährlich, auch mit dem ersten Schluck.
Man kennt ja auch den Spruch, ein Glas Wein schadet nie. Also das ist dann kompletter Quatsch sozusagen.
Das ist Quatsch, kann man sagen, wirklich.
Okay.
Und das ist auch wissenschaftlich mehrfach bewiesen. Das ist nicht nur mein Gedanke oder Gefühl. Es gibt so wissenschaftliche Hintergrund dazu. Wir sehen ja Folgeschaden leider auch von alkoholkonsumierenden Frauen nach der Entbindung. Und was man liest und lernt und heute mit ihnen spricht, stimmt leider auch.
Okay. Stimmt es, dass in den ersten 14 Tagen nach der Befruchtung das Alles-oder-Nichts-Prinzip gilt? Also das heißt, wenn die Eizelle stark beschädigt wäre, würde sie sich nicht in die Gebärmutter einnisten. Sie würde durch eine verspätete Regelblutung ausgeschieden werden. Und wenn man bis zu diesem Zeitpunkt noch schwanger ist, bedeutet das, dass es dem Kind eigentlich gut geht?
Es ist so, wenn ein Embryo in von ersten Phasen bis auf späteren Phasen geschädigt ist, es muss nicht durch nur Alkohol sein, aber es kann durch eine Infektion sein. Oder das Baby hat vielleicht eine genetische Störung. Wenn da ein Problem entstanden ist, wodurch das Baby auch geschädigt ist, kann das zu einer Fehlgeburt führen. Und wenn es eine Fehlgeburt sein sollte, dann passiert das meistens innerhalb ersten 12 Wochen. Es kann in den ersten 2 Wochen sein, aber auch in der 14., 16., 8. Woche sein. Und wenn es zu einer Fehlgeburt führt, dann ist das meistens, dass wir keinen Herzschlag von dem Baby später im Ultraschall mehr sehen oder die Frauen kommen zu uns mit einer Blutung, was auch nicht sein sollte in der Schwangerschaft.
Ja, also muss man sich jetzt als Frau große Sorgen machen, wenn man so ein Glas Wein noch getrunken hat, wenn man noch nicht wusste, dass man schwanger ist?
Sie muss aufgeklärt werden, weil sie doch Alkohol konsumiert hat. Sie wusste nicht, dass sie schwanger ist oder sie wusste das und aber trotzdem gemacht. Und die Risiken ja sind da. Was wir hier empfehlen ist, dass wir rechtzeitig nach dem Baby schauen. Und das machen wir um die 12. Schwangerschaftswoche. Dann haben wir 5-6 cm Baby. Und mit den heutigen Ultraschallgeräten können wir sogar ein Organscreening machen, auch nach den Organen vom Baby schauen. Und wenn das Baby noch lebt und dass sie kein Fehlgeburt hatte und die Organe in Ordnung sind, dann wollen wir sie auch beruhigen und dann hoffen, dass alles auch später weiter gut laufen wird, was wir aber nicht versprechen können.
Okay, also kann man das in dem Ultraschall schon sehen, dass da irgendwelche Fehlbildungen sind?
Das kann man schon ab der 12. Woche sehen.
Okay, und kann man da noch irgendwas machen?
Nein.
Nein.
Das ist das Problem, nein.
Okay.
Man kann das rechtzeitig erkennen, aber nichts dagegen.
Gut, und wie gehen Sie zum Beispiel, also Ärzte und Hebammen, dann mit dem Thema um und welche Beratung bieten Sie dann an, wenn dann eben doch mal Alkohol im Spiel ist?
So, die Grundvorsorge in der Schwangerschaft läuft in den Praxen in Deutschland und jede Frau hat eine Gynäkologin oder Gynäkologe, die sie auch in der Schwangerschaft mitbetreuen. Und in dem ersten Kontakt in der Schwangerschaft, sage ich mal, sie hat einen Schwangerschaftstest gemacht und ist positiv. Dann machst du einen Termin und dann gibt es ein Erstgespräch. In dem Erstgespräch gibt es auch die Beratung. Und es gibt auch Beratungsregeln und über die Ernährung muss gesprochen werden. Und Alkoholkonsum oder Beratung über Alkohol und andere Substanzen gehört dazu. Es muss ärztliche Salze weitergegeben werden, was sie essen darf, was nicht, was sie trinken darf, was nicht. Und das ist die Grundversorgung und das ist A und O. Aber später, wenn wir eine Frau haben, die regelmäßig Alkohol konsumiert, dann haben wir zum Beispiel bei uns eine spezielle Sprechstunde und das ist eine Vernetzung für die Frau und für das Baby gedacht, dass mit unseren ärztlichen Kolleginnen, Kinderärzte und Psychologen wollen wir diese Frauen bis zur Geburt begleiten und nach der Geburt einen guten Start so gut wie möglich ermöglichen für diese Babys.
Okay, und welche Unterstützungssysteme und Hilfsangebote gibt es für Frauen, die während der Schwangerschaft Schwierigkeiten haben, auf diesen Alkohol zu verzichten?
Sie kriegen einen Termin, es gibt eine Suchtambulanz. Und da können die, oder sie werden Termine haben, oder wir bieten das an, wenn sie das wollen. Und durch diese Anbindung wird ein Plan gemacht mit den Schwangeren, wie das dann weitergeht. Und wir wollen sie auch psychologisch mit betreuen und unterstützen. Und da haben wir unseren Profi-Psychologinnen und Psychologen. Und weil das Baby insgesamt gefährdet ist, wollen wir das Baby hier mit betreuen. Also mit öfteren Ultraschallkontrollen und Untersuchungen der Frau hier in unserer Ambulanz.
Ja, Sie haben ja die ganze Zeit von der Aufklärung gesprochen. Mhm. Denken Sie, dass es vielleicht wichtig wäre, schon eher aufzuklären, beispielsweise in der Schule schon, im Gymnasium oder in der Oberschule, irgendwelche Ärzte hinzuschicken und dann über diese Folgen aufzuklären?
Ja, absolut. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Eine Schwangerschaft gehört zu unserem Leben. Und die Schülerinnen und Schüler werden auch irgendwann mal Familie begründen wollen. Nicht alle, aber wenn es auch der Fall ist, dann kommt irgendwann mal auch die Frage Schwangerschaft und so weiter. Man muss sich nicht erst danach informieren, als da eine Schwangerschaft entsteht. Je früher, desto besser. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber wir können auch mit Basics anfangen. Wie läuft eine Schwangerschaft? Was zu essen, was nicht essen? Sport. Wir haben ein großes Problem in Deutschland, dass die Frauen sehr oft schwangeren Zucker, Gestationsdiabetes entwickeln. Als Beispiel. Und dann können wir präventiv, um alles vorzubeugen, vieles empfehlen. Und ich glaube schon, dass es auch hierhin bleibt, wenn es soweit ist. Dann damals haben wir darüber gesprochen. Das empfehle ich auf jeden Fall. Und natürlich Alkoholverzicht kommt dazu.
Okay, und wie reagieren dann meistens die Frauen, wenn die so zum Beispiel wissen, dass diese schwerwiegenden Folgen gibt? Reagieren die dann anders und sagen, oh nein, ich werde jetzt nie wieder Alkohol trinken in der Schwangerschaft? Oder sagen die, ja, das ist jetzt meine Entscheidung, da passiert schon nichts?
So, meine Erfahrung zeigt, die Frauen, die nicht Alkoholikerinnen sind, die bekommen die Beratung und die wissen ja, dass sie nicht mehr trinken dürfen und müssen und machen die das einfach nicht. Wie sie kein Sushi essen sollten oder Rohfleisch. Das ist auch verboten oder das wollen wir nicht. Dann empfehlen wir das nicht zu machen. Und machen die das nicht, genau wie Alkohol. Aber bei den Alkoholikerinnen ist das selten wie anderen Suchtkrankheiten, sofort zu sagen, okay, ich mache das nicht mehr. Da brauchen die mehr Beratung und Unterstützung als eine generelle Beratung. Okay. Weil die das als Problem haben.
Okay. Und wenn diese Mütter dann Alkohol in der Schwangerschaft konsumiert haben, haben die Kinder dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch Alkoholiker zu werden?
Oder ja, spielt das keine Rolle? Das ist eine gute Frage. Da habe ich keine Informationen. Okay. Wie weit die Kinder oder Nachwuchs dann später das gleiche Problem haben wird, da bin ich ein bisschen überfragt.
Okay, dann vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Und ja, haben Sie noch eine zentrale Message, die Sie an unsere Zuhörer loswerden möchten, um Missverständnisse vielleicht auch zu vermeiden?
So, Alkoholverzicht in der Schwangerschaft ist eine Pflicht nach meiner Meinung. Die Frauen dürfen keinen Alkohol konsumieren. Wenn sie das schon gemacht haben und dann wissen, dass sie schwanger sind, dann ab diesem Zeitpunkt sollte das nicht passieren. Auch während der Stillzeit sollte das nicht passieren. Und wenn die das nicht wussten, dann ist das unsere Pflicht, das rechtzeitig mit den Frauen, aber auch mit den Partnern oder Ehemännern zu kommunizieren.
Okay, also die wichtigste Message jetzt, kein Alkohol während der Schwangerschaft.
Null Promille, kein Glas.
Genau. Okay, gut. Vielen lieben Dank für dieses Interview und Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Es war wirklich sehr informativ. Vielen Dank.
Danke, freut mich.
Vielen Dank.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Diesmal mit einer besonderen Ausgabe zu dem Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, sowie Lukas und Tim vom Gymnasium Bürgerwiese in Dresden für die interessanten Einblicke. Finanziell unterstützt wurde das Ethikprojekt 2024-25 durch die Else Kröner Fresenius Stiftung. Wollen auch Sie die Arbeit der DSKN unterstützen? So freuen wir uns selbstverständlich über Ihre Spende. Wollen Sie ein Bioethikprojekt in Ihrer Stadt initiieren? So kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen sehr gerne. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich, Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.